Was für ein Augenblick, in dem Gott uns verheißen hat, unter uns zu sein durch den Heiligen Geist und mit seinem Wort. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung ihr heute Morgen in die Kirche gekommen seid. Ich weiß nicht, wann ihr angefangen habt, darüber nachzudenken, dass es nicht nur einfach ein frommer Augenblick ist, sondern dass ihr eine Erwartung habt, weil Gott gegenwärtig ist. Und so wünsche ich mir, dass tief in unserem Herzen heute Morgen auch eine Erwartung da ist. Weil Gott so ist, weil er so großzügig und so gütig ist. Ich habe die Botschaft heute Morgen überschrieben, das Gewand des Erlösers. Lange habe ich nachgedacht, manches Gebet habe ich gesprochen und manchen Weg bin ich durch den Wald gegangen, um mit Gott über die Botschaft von heute Morgen zu sprechen. Ich war auch schon bei euch in Gedanken. Und so freue ich mich heute Morgen ganz besonders, dass ich jetzt wirklich bei euch bin, euch sehen kann und mich darüber freuen kann, dass ihr in der Gegenwart Gottes seid. Ich will eine Geschichte erzählen. Es ist ein Mann und er suchte eine Liegenschaft, etwas für seine Firma. Und so wusste er, dass alte Fabrikgelände mit alten Lagerhallen, dass das zum Verkaufen ist. Und er erkundigt sich beim Verkäufer, ob er das mal ansehen kann. Der Verkäufer kommt völlig in Stress, weil er weiß, in der Zwischenzeit haben Obdachlose in diesen Liegenschaften gelebt. Sie haben viel Müll hinterlassen. Einige jugendliche Randalen haben Fenster eingeschlagen und die Wände mit schmutzigen Sprüchen bespreit. Und er überlegte sich, was kann ich jetzt sofort machen, dass das nicht sichtbar ist. Und er weiß, in dieser Kürze der Zeit kann er gar nichts machen. Das Einzige, was er kann, ein bisschen den Müll wegräumen. Und dann kommt dieser Interessent und sie laufen durch diese Liegenschaften durch. Und immer wieder muss er sich entschuldigen und sagen, schauen Sie, das bringen wir dann in Ordnung, wenn Sie das kaufen sollten. Und dann sieht er die Wände, die würden wir alle noch neu streichen. Wir würden auch neue Fenster hereinmachen, wenn Sie sich entscheiden, diese Liegenschaften zu kaufen. Der Käufer ist sehr nachdenklich. Und am Schluss sagt er, schauen Sie, also es würde wieder so sein, alles in Ordnung. Da würden Sie nichts mehr sehen von dem, was jetzt dieses heruntergekommene Objekt darstellt. Und dann unterbricht er ihn und er sagt, schauen Sie, wenn ich das kaufe, dann will ich das nicht renovieren. Ich will nicht die Wände überstreichen. Ich will nicht neue Fenster einsetzen. Ich will nicht den Müll wegräumen. Nein, ich will alles neu machen. Ich werde hier etwas ganz Neues machen, wenn ich mich entscheide, das zu kaufen. Als ich die Geschichte gelesen habe, erinnerte sie mich an Gottes Erlösungsplan für alle Menschen. Es ist die Aufforderung von Jesu, der sagt, folge mir nach. Und mit dieser Nachfolge, wenn ich die beherzige, wenn ich diese Berufung durch Gott vorbehaltlos akzeptiere, dann beginnt etwas ganz Neues. Paulus schreibt den Ephesern in einem Brief und er beschreibt eigentlich diese geistige Perspektive. Er sagt, das ist eigentlich das Leben eines Christen, das ist die Perspektive, nachdem ihr euch ausrichten sollt. Er sagt, ihr habt doch von ihm, also ihr habt doch von Jesus gehört. Und ihr seid in ihm unterwiesen worden, so wie es die Wahrheit in Jesus ist. Aber dann, wenn ihr das, wenn das bei euch geschehen ist, dann legt den alten Menschen ab mit seinem früheren Wandel, der durch so trügerische Begierden euch nur zugrunde richtet. Erneuert euch aber im Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wie kann ich diese Aufforderung von Paulus verstehen? Also Paulus spricht zu Christen, er spricht zu der Gemeinde, er spricht zu den Gläubigen. Haben die nicht schon längst sich entschieden, mit Jesus zu gehen? Warum diese Aufforderung? Warum, wenn er ihnen schon zugesteht, dass sie ja in der Wahrheit und in Jesu Christi unterrichtet sind, warum noch einmal diese Herausforderung und Aufforderung, den neuen Menschen anzuziehen? Was für einen Grund gibt es? Gott hat uns in dem jetzigen Zustand, in dem wir sind, angenommen. Ohne Zweifel, jeder von uns ist ein Kind Gottes geworden und wir erleben in unserem täglichen Leben, was es heißt, dass er unser Vater ist. An die Gemeinde Kolossea schreibt Paulus ähnlich. Es ist ein anderer Brief mit ein paar anderen Vorzeichen, aber doch mit einem ähnlichen Inhalt. Er sagt, Gott ist beständig in euch am Werk. Also es passiert immer etwas bei euch, weil Gott etwas anders, und was macht er? Er möchte, dass ihr dem Ebenbild Gottes entspricht. Ist das nicht ein viel zu hoher Anspruch? Jeder von uns weiß doch, wie fehlerhaft wir sind, wie sündig das wir sind, wie wir so oft diesen göttlichen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht werden. Jeder von uns weiß doch, dass er wohl die Gemeinschaft mit Gott sucht, aber verstehen wir sie? Verstehen wir dieses Wort Jesu im Alltag, wenn er sagt, folge mir nach? Ist in diesem Aufforderung Gott nicht schon ein Geschenk enthalten? Will Gott uns nicht schon etwas sagen? Will er uns nicht sagen, wenn er uns sagt, folget mir nach, ich bin der Rest, der beides bewirkt in euch, das ihr wollt, und das, dass ihr es auch tut. Und nun beschreibt er diesen neuen Menschen, dieses Kleid, das, was wir anziehen sollen. Und er sagt, da hat sie etwas darin. Da ist einmal herzliches Mitgefühl, das unser ganzes Leben bestimmen soll. Güte, Bescheidenheit, Nachsicht, Geduld, einander zu vergeben und zu ertragen. Wenn einer Unrecht getan hat, dann denk daran, dass Christus dir auch vergeben hat. Und nun kommt die Krönung dieses Briefes. Es ist praktisch der tiefste Inhalt christlichen Lebens. Es ist eigentlich das, was es bedeutet, wenn wir das Bekenntnis haben, wir folgen Jesus nach, dann ist es das tiefste, ziehet an die Liebe, die da ist, das Band der Verkommenheit. Dann gehören wir dazu, dann sind wir dabei bei diesem Leib Christi. Ich erinnere mich gut an meine Kindheit. Wir waren eine große Familie und Zur damaligen Zeit hatte man nicht so viel Geld und man konnte nicht einfach neue Kleider kaufen. Und so erinnere mich, dass meine Mutter war eine Meisterin in Löchern an Kleidern wieder reparieren. Und wenn es dann ganz schlimm aussah, dann hat sie so einen Stück ähnlichen Stoffes darauf genäht. Etwas, was ich nie vergessen werde, weil das war für mich etwas vom Schlimmsten. Ihr könnt das verstehen, wenn ich es jetzt euch gleich sagen werde. Einmal hat meine Mutter an meinen Hosen, die halt am Gesäß dünn waren, hat sie ein Stück Stoff aufgenäht. Und sie dachte wohl, es wäre sehr kreativ, dass an meinem Hintern ein Herz von einem anderen Stück Stoff an meiner Hose war. Ich glaube, als ich in die Schule gegangen bin, sofort abgesessen, weil ich war zum Gespött geworden. Ich kann mich gut erinnern. Gott sei Dank war dann dieser Reparatur auch nicht von langer Dauer, weil der Stoff war so dünn, dass er gleich daneben wieder gerissen hat und meine Mutter dann gesagt hat, das war wohl nichts. Das hat sich nicht gelohnt, die Arbeit. Aber ist das nicht gerade ein Symbol für unser christliches Leben? Da entscheiden wir uns einmal, jeder von uns mit Jesus zu gehen, ein Leben mit ihm zu machen. Und dann merken wir, dass dieses christliche Leben sich abnutzt, wie ein altes Kleid. Und dann fangen wir an, diese Löcher zu stopfen in unserer Seele, diese Glaubensmängel zu überdünken, ein bisschen weiß zu streichen, ein bisschen so zu zeigen, als wäre nichts verkehrt. Und bevor wir überhaupt es uns bewusst wird, merken wir, dass wir diesem einen Wunsch Gottes schon nicht mehr nachkommen, nachzufolgen. Zuzulassen, dass durch den Heiligen Geist Veränderung in unser Leben kommt. Etwas ist mir in Erinnerung geblieben. Von all diesen Reparaturen im Leben, darunter bleibt das Loch. Ich habe so oft Menschen in der Seelsorge, die angefangen haben, einen gläubigen Weg zu gehen und da so ein paar Pflaster draufsetzen, so ein bisschen korrigieren, ein bisschen zulassen, christlich zu sein, auch mal stolz zu sein über das Wenige, was man erreicht hat und vergessen, dass es Gott in uns tut. Aber diese Flickschusterei hindert uns, diesen neuen Menschen Jesus Christus anzuziehen. Es hindert uns an dieser totalen Veränderung. Der tiefe Wunsch in unserem Herzen kann Gott nicht bewirken. Ich will nicht die Lagerhalle renovieren. Ich will nicht neue Fenster einsetzen. Ich will nicht ein bisschen Frömmigkeit in euch. Ich will nicht ein kleines Glaubensbekenntnis. Ich will auch nicht, dass ihr all die prophetischen Bilder auswendig könnt. Nein, ich möchte, dass ihr diesen neuen Menschen in Jesus Christus anzieht. Er möchte selber für unser Leben der Grundstein sein. Und er möchte, dass dein und mein Leben zum Tempel für den Herrn wird. Das ist das Großartige, das Gott mit uns vorhat. Er bietet uns einen Neubau an. Jetzt magst du sagen, was soll es? Habe ich schon längst. Ich bin getauft. Ich bin 20 Jahre in der Gemeinde.
Das brauche ich doch nicht.
Wenn du so denkst, und ich will sehr offen sein, dann fehlt dir die Nähe Gottes. Denn wenn du in dieser Nähe bist, wenn du in deinen täglichen Sehnsucht nach Gott, nicht in deinen täglichen Gebeten, in deiner täglichen Sehnsucht nach Gott, die der Heilige Geist bewirkt, zum Thron der Gnade kommst, dann macht Gott all die Löcher in deiner Seele sichtbar. Er möchte dich nicht nur glücklich machen, er möchte dir nicht nur ein neues Leben schenken, sondern er will dich umwandeln in sein Bild. Und das ist ein Prozess, der dein ganzes Leben dauert. Das hört nicht auf. Das ist immer wieder von Neuem. Gott verändert dich nach seinem Bild. Als meine Frau im Krankenhaus war, da war eine Frau, und meine Frau hat erzählt, dass ich Pastor bin, und als ich hereinkam, sagte sie: Ich bin dann auch gläubig. Jeden Morgen um 7 Uhr bete ich zu Maria in Lourdes, und um 9 Uhr bete ich in Rosenkranz. Und am Mittag bete ich das Mittagsgebet. Nach ein paar Tagen fragte ich die Frau: Warum sind Sie eigentlich hier? Ich habe erfahren, dass sie schon 7 Wochen da ist. Und sie sagt: Ich habe schwere Essstörungen und man versucht mir hier zu helfen. Als ich nach Hause gegangen bin, habe ich gebetet, habe gesagt: Gott, gib mir das Wissen, was ihr wirklich fehlt. Dass, wenn sie erwartet morgen, dass ich wieder mit ihr spreche, dass ich in deinem Namen reden darf. Und dann komme ich zu ihr und ich sage: Schauen Sie, die Ärzte haben sie aufgegeben und haben entschieden, sie einfach nach Hause zu schicken. Ich weiß, was ihnen fehlt. Und dann schaute sie mich an und dann sage ich: Schauen Sie, Sie legen sich eine Last auf, die Gott nicht will. Gott liebt Sie. Und er will nicht diese religiösen Rituale, die eigentlich nur Ihre Seele schädigen. Und sie fängt an zu weinen. Und sie sagt: Ich gehe morgen nach Hause. Und sie schaut mich hilfesuchend an. Und ich verspreche ihr: Ich werde euch besuchen und ich werde mit ihnen diesen neuen Glaubensweg gehen. Diesen Weg mit Gott. Dann kommt ihr Mann und ihre beiden Kinder und sie erzählt ihnen davon. Und alle haben Tränen und alle sagen: Sie kommen Sie wirklich zu uns. Ja, das ist die Zusage Gottes. Wenn er in unserem Leben, und das hat er getan, in jedem von euch, hat Gott den Grundstein gelegt. Den Grundstein nicht nur für das ewige Leben, auch den Grundstein für diesen neuen Menschen. Gott möchte dein Herz transplantieren. Ein neues Herz. Ein Herz nach dem Herzen Gottes. Ich frage mich oft, warum sind Christen so deprimiert? Warum tragen sie, wenn sie unter anderem Menschen sind, ein Gesicht, das niemand auffordert, mit ihnen zu gehen? Nein, sie möchte nicht einmal wissen, was die sagen, weil ihr Gesicht predigt schon genug. Aber Gott sandte seinen Sohn in diese Welt nicht, um Menschen ein bisschen besser zu machen. Gott will nicht euch Liebe Gemeinde, liebe Schwester, lieber Bruder, Gott will euch nicht ein bisschen korrigieren. Er möchte jeden Tag aufs Neue euch zu neuen Menschen machen. Und dieses neue Kleid, das Christus in uns, dass das euer Lebensinhalt wird. Es muss sichtbar werden in der Welt da draußen. Es muss sichtbar sein, dass du zur Gemeinde Gottes gehörst. Nein, ich will es noch tiefer sagen. Es muss sichtbar werden, dass du ein Kind Gottes bist, an der Hand des Vaters und getragen durch den Heiligen Geist, nicht die religiösen Theorien bestimmen deine Berufung. Es macht mich wirklich traurig. Und ich habe diese Woche ein tiefes Gebet mit Gott gesprochen. Es macht mich traurig. Es macht mich traurig, dass wir so viel mit religiösen Theorien uns befassen, aber so wenig uns in die Gegenwart Gottes bewegen. Glauben wir dann, dass Jesus bald kommt? Glaube ich auch, dass ich dabei bin? Bin ich überzeugt, weil Gott es mir zugesagt hat, du wirst mit mir im Paradies sein? Glaube ich es, weil Jesus gesagt hat, wenn du mich angenommen hast, dann hast du schon das ewige Leben. Ich war in einer Gemeinde und ich habe dort gepredigt. Und da war ein Mann, er ist mir sofort aufgefallen. Er hat überhaupt nicht in diese Kirche gepasst. Er war tätowiert bis zum Hals rauf und er hat seine Arme frei gemacht, dass man all die Tattoos sehen kann. An seinen Ohren hat er lauter Eisen, in seiner Nase einen Ring. Und er saß da während der Predigt. Und ich sehe, wie Aufmerksamkeit er dieser Botschaft von Gott schenkt. In dieser Gemeinde gibt es nach der Predigt ein Predigtnachgespräch. Da können all diejenigen, die noch Fragen haben, kommen in einen Nebenraum, um die Fragen zu stellen, die sie an den Pastor haben. Und dann sitzt auch er da. Seine Augen sind gerötet, weil er hat oft die Tränen abgewischt während der Predigt. Und dann sagt er, ich möchte sterben. Ich möchte jetzt sterben. Alle sind schockiert. Wie kann jemand diesen Wunsch so äußern? Und dann sagt er, und er schaut mich an, und er sagt, Sie haben gepredigt, dass wenn ich Jesus annehme, wenn ich den in mein Leben nehme, dass dann Gott kommt und sagt, es ist alles gut. Es ist alles gut. Und dann kann er kaum sprechen und er sagt, ich habe während Sie gepredigt haben, habe ich Jesus gesagt, Jesus, ich will dich annehmen. Und es ist doch wahr. Es ist doch wahr, was Sie gesagt haben, dass jetzt Gott sagt, es ist alles gut. Und ich sage, ja, Amen, so ist es. Und er sagt, und darum möchte ich sterben. Weil ich weiß in diesem Moment, ich habe das Größte bekommen, was ein Mensch bekommen kann. Jesus hat mich angenommen und hat gesagt, es ist alles gut. Ich sagte ihm, schau, mir geht es manchmal auch so. Und wir sind in bester Gesellschaft. Paulus sagt einmal, eigentlich wollte ich in diesem Moment lieber sterben, um sicher zu sein, bei Gott zu sein. Aber ich will trotzdem leben und ich will teilhaben und ich will für euch da sein. Und ich sage zu ihm, das neue Leben, das du jetzt bekommen hast, dieses Leben bekommt einen Höhepunkt. Das Außerordentliche, was jetzt geschehen ist, Gott hat dich angenommen und sagt, es ist alles gut, die Vergangenheit ist gelöscht. Aber jetzt beginnt das. Jetzt beginnt es, dass Gott seine ganze Herrlichkeit in dein Leben hineingibt. Ulrich Zwingli, der Reformator in Zürich, er war wohl auch ein radikaler Mann. Aber er sagte einmal, wenn ich sehe, wie die Christen mit herabhängenden Mundwinkeln die Botschaft von Gott predigen, dann predigt das Wort gegen sie. Und er sagt, die Wahrheit hat ein freundliches Gesicht. Ich habe diese Woche gelächelt, als ich die neuesten Verordnungen vom Schweizerischen Bundesrat in Bezug auf die Krankheit gelesen habe. Haben ein paar humorvolle Leute haben gesagt, ja, statt die Hände geben wir uns die Ellbogen, oder? Ein Arzt hat das ein bisschen zu ernst genommen, hat gesagt, es ist nicht gut, das kann die Sehnen beschädigen. Andere haben gesagt, man könnte mit den Füßen so sich doch grüßen. Aber der Bundesrat sagte etwas. Machen Sie doch ein freundliches Gesicht. Und ich merke auf einmal, ist das nicht gerade etwas für Christen? Mach doch einmal ein freundliches Gesicht. Wenn du jemandem begegnest, nimm doch die Menschen einmal in Jesus Christus an. Und Ulrich Zwingli beschließt diesen Kommentar dann mit den Worten, wir haben keine Drohbotschaft. Wir haben eine Erweckungspredigt. Und wenn ich es mit meinen Worten sagen darf, wir haben nicht die Botschaft vom Untergang dieser Welt. Wir haben die Botschaft von der Wiederkunft Christi. Wir haben nicht die Botschaft, dass alles zugrunde geht. Wir haben die Botschaft, dass Gott alles neu schaffen wird. Und jetzt ganz persönlich, egal in welcher Lage du dich befindest, egal welche Sorgen du gerade hast, egal welche Lebenssituation dir im Moment zu denken gibt, es gibt da einen, der kümmert sich um dich in allen Details. Er liebt dich, er möchte dich in diese Spur hineinbringen vom neuen Menschen. Dieses Anziehen, das ist ja nicht etwas, was so geht. Das ist nicht ein Erlebnis von einer Sekunde. Das, was in einer Sekunde stattfindet, ist die Zusage Gottes. Nein, ich übertreibe, es wäre viel zu lang, Gott ist viel schneller. Es ist im Bruchteil von einem Augenblick, gibt Gott dir die Zusage, dass er dich an der Hand nimmt, dass er dich führt und dass er deine Sorgen auf sich nimmt. Und vielleicht ist hier dieses Geheimnis, wie eine Gemeinde zu einer Botschaft für die Welt werden kann. Ich will es in zwei, drei Schritten erwähnen. Demut. Demut. Ich weiß es auch nicht, wie das kommt, dass so wenig Demut in uns ist. Vielleicht sind wir zu wenig konfrontiert mit dem Demütigsten der Demütigen, mit Jesus, der den Himmel verlassen hat, der zum Allerverachtetsten geworden ist, der die Schande des Kreuzes auf sich genommen haben. Und dagegen haben wir lauter Theologie. Das ist nicht nur lächerlich, das ist eine Verachtung des Evangeliums. Nein, wenn ich mal vor diesem Jesus niederfalle, der all das getan hat, nur weil er mich liebt, nur weil er dich und dich und dich und dich und dich bei sich im Himmel haben will, unter den Milliarden Menschen, die gelebt haben, möchte er dich im Himmel, weil du diesen Augenblick angenommen hast, wo er gesagt hat, folge mir nach. Aber so oft sind wir Christen dann dermaßen selbstständig und dermaßen unabhängig von ihm, dass wir uns in lauter religiöse Theorien hineinbegeben und all das mögliche Zeug nachquatschen, aber diese Begegnung mit Gott nicht mehr suchen. Aber es ist genau das, wenn ich vor ihm niederfalle, wenn ich zum Kreuz gehe und wenn ich dort sehe, was er für mich getan hat, wenn ich dort am Kreuz ein paar Augenblicke verweile und weiß, dass da ist nicht ein Mensch, der da gekreuzigt wurde, das ist Gott. Und er sagt, ich gebe mein Leben zur Bezahlung für viele. Gott hat sein Leben gegeben, um für dich zu bezahlen. Hat er nicht das Recht, dir zu sagen, folge mir nach? Ist es nicht noch einmal Gnade? Und nun möchte er mit dir wandeln. Mit dir, jedem Einzelnen, aber auch mit der Gemeinde. Gott möchte, dass du den neuen Menschen ansiehst, die Herrlichkeit des Herrn, das Gewand des Erlösers, das, was er am Kreuz getan hat, hat alle Ungerechtigkeit, er hat die Härte des Gesetzes, die fordert oder den Tod bringt, auf sich genommen, damit du diesen Tod nicht erleben musst. Du musst es nur annehmen. Und Jesus sagt, es gibt da einen Schlüssel dazu. Und dieser Schlüssel dazu ist die Liebe. Hast du das einmal gemacht diese Woche? Zu deinem Jesus gegangen und ihm gesagt, Jesus, ich liebe dich. Du bist wirklich mein Freund und du bist mein Erlöser und du bist mein Gott. Ich möchte dir nachfolgen und ich möchte all die geflickten Stellen in meinem Leben, diese religiösen Überdünkung, dieses Weismachen und dieses Gut aussehen lassen, ich möchte es vergessen. Ich möchte, Herr Jesus, dass du den Tempel in mir neu baust. Ich will alles ablegen, was dich daran hindert. Mich hat es sehr berührt, dieser Augenblick, wo Jesus vor Pilatus stand und Pilatus ihm Fragen gestellt hat. Und dann heißt es von Jesus, er schwieg still. Warum? Hat er nichts zu sagen? Jesus hätte in diesem Moment eine Botschaft für alle, die dort gegen ihn zu Gericht gesessen haben, geben können, dass sie für den Rest ihres Lebens vernichtet gewesen wären. Aber er hat keine Türen zugeschlagen, weil er selbst die liebte, die ihn verurteilen, weil er selbst für die sterben wollte, die ihn verurteilen, weil er ihnen die Chance des ewigen Lebens schenken wollte. Er nahm sich nicht das Recht heraus, obwohl er Recht hatte, weil Gott so demütig ist. Sanftmut und Geduld brauchen Zeit. Zeit, die Gott uns gibt und die wir uns auch gegenseitig geben sollen. Wenn Dinge in der Gemeinde aus dem Ruder laufen oder in der Gemeinschaft zwischen einigen Geschwistern, dann biete Gott dieses Folge mir nach an, diese Demut. Und dann lass uns doch zu Gott kommen und niederknien und sagen, Gott, gib mir die Perspektive von dir, gib mir diese Demut von dir und gib mir diese Gottesnähe. Denn ohne dich, da würde ich sterben. Ein Lieder, der sagt, du guter Hirte, bleibe bei mir, denn ohne dich, da würde ich sterben. Ohne dich, da wüsste ich nicht, wohin. Ein Mann, und damit will ich die Botschaft heute Morgen schließen, mit einem Gleichnis. Ein Mann kam zu seinem Arzt und er sagte, oh, ich bin alt geworden und ich merke, dass viele Dinge nicht mehr so funktionieren wie früher. Manche Sachen von früher, da muss ich mich anstrengen, dass ich wieder mich erinnere. Sie sind wie entfallen. Und dann, mein Augenlicht, noch sehe ich gut, aber ich weiß nicht, was ich zuerst verliere, dass ich nicht mehr sehen kann oder dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Es ist ein Gleichnis. Und dann sagt der Arzt zu ihm, da können Sie sich entscheiden. Was wollen Sie dann lieber? Wollen Sie sich erinnern, was Sie alles in Ihrem Leben erlebt haben? Und dann wäre das Beste, wenn Sie blind würden. Dann hätten Sie keine neuen Eindrücke und Sie könnten in der Vergangenheit leben. Oder wollen Sie die Vergangenheit vergessen und alles sehen, was noch auf Sie zukommt? Und der Mann sagt zum Arzt, nein, ich will sehen können. Mir ist es viel wichtiger, dass ich erkennen kann, wohin ich gehe, als mich daran zu erinnern, wo ich gewesen bin. Die Moral dieser Geschichte: Hinter uns liegt ein Flickwerk. Ein Flickwerk von Existenz, von Materiellem, von Enttäuschungen, auch von Erfolgen. Hinter uns liegt eine Geschichte, die Gott so gewollt hat. Zumindest immer wieder zu seinem Segen konzentriert hat, zu deinem Segen. Gott hat immer wieder etwas geändert, damit du auf dem Weg bleibst, damit du seine Stimme hörst, damit du dich entscheidest, nach vorn zu gehen. Vor dir liegt etwas Neues. Ein neues Abenteuer mit Gott. Als wir im Spital waren und der Arzt meiner Frau sagte, schauen Sie, eigentlich haben Sie diese unheilbare Krankheit schon etwa 10 Jahren und die Zukunft wird etwa so aussehen. Sie werden für längere Schritte einen Rollstuhl brauchen und Sie werden immer Sauerstoff mit sich nehmen müssen, weil ihre Lunge zu 50% nicht arbeitet. Ich glaube, es war einfach die Liebe Gottes, dass wir beide gefunden haben. Das ist doch gut. Und wir waren gerade 55 Jahre verheiratet. Und meine Frau sagt, was meinst du jetzt? Jetzt wirst du ab und zu den Rollstuhl schieben müssen. Und ich musste lachen. Und sie sagt, warum lachst du? Sag ich, ja, weil wir nicht gewusst haben, was sie hatte, oder? Habe ich immer gesagt, du musst mir laufen, du musst mir laufen. du müsstest einfach mehr laufen, dann würde es dir besser gehen. Aber der Arzt sagt, das konnte sie gar nicht mit der Krankheit. Und dann sage ich, schau, und als ich mit Gott darüber geredet habe, über dich und die Krankheit, dann hat Gott gesagt, ja, da musst du jetzt eben schieben, wenn sie nicht laufen kann. Und ich sage zu meiner Frau, weißt du, ich freue mich auf diese Herausforderung. Sie gibt uns in unserem Alter wieder etwas ganz Neues. Der Rollstuhl fährt nicht 120. Es gibt Augenblicke, wo wir gemeinsam erleben können, in einer neuen Art von Ruhe, in einer neuen Art, wie Gott es eben gewollt hat. Vor uns liegt eine aufregende Existenz. Meine liebe Schwester, lieber Bruder, und ich möchte auch euch Junge ansprechen. Ganz speziell. Ihr habt das ganze Leben vor euch. Je schneller, je einfacher ihr, und das ist euch eigen, das ist ein Geschenk von Gott, ihr könnt viel einfacher zu Gott kommen. Es ist nicht so kompliziert wie viele Erwachsene, die machen das immer so kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Man kann so einfach zu Gott kommen und mit ihm einfach so reden. Und wenn ihr heute aus diesem Gottesdienst geht, macht das mal nächste Woche. Redet in eurer Sprache, mit der Stimme eures Herzens zu Gott. Und ich wünsche, dass ihr das habt, was ich mein ganzes Leben hatte. Ich war ein Abenteurer mit Gott. Und ich liebe dieses Abenteuer mit Gott. Ich brauche nicht zu wissen, was morgen ist oder übermorgen. Ich habe eine Gewissheit. Ich habe die Gewissheit, ich folge nach, Schritt für Schritt. Und wenn es mal schwierig wird, dann nimmt er sich Zeit, dass ich zu ihm kommen kann und dass er mich an der Hand nimmt. Ihr habt zu denken, dass wenigstens die Erwachsenen, ihr habt kleine Sorgen. Aber wisst ihr, das gibt es gar nicht, kleine oder große Sorgen. Sorgen sind immer Sorgen. Und je nachdem, wie man im Leben ist, sind eben Sorgen mal wieder groß und nötig und man kann nicht darüber reden. Aber mit Gott kann man über alles reden. Und es ist so wunderschön. Ich danke für all die Bibelverse, die ich lesen darf, dass Gott gerade Kinder liebt. Und ich wünsche mir, wir wären alle Kinder, die von denen Gott gesagt hat, das Himmelreich ist für euch. Gott segne euch. Und er gehe mit euch den Weg eures Lebens. Und er spreche immer wieder mit euch. Und dann zieht doch den neuen Menschen an. Das Gewand des Erlösers. Diese Vollkommenheit der Liebe. Damit wir neue Kreaturen werden für eine Botschaft für Menschen draußen. Es ist stürmisch draußen. Satan macht gerade einen riesen Klamauk und er möchte viel Aufmerksamkeit. Er verdient sie nicht. Er verdient sie nicht. Gott verdient die Aufmerksamkeit. Und ihr könnt in dieser heutigen Zeit diese Botschaft bringen, dass nichts geschieht, weder an euch noch an dieser Welt, wo Gott nicht Halt sagen kann. Die Bibel sagt, an allen vier Enden hat der Engel aufgestellt und Gott bestimmt, wie es läuft. Gott bestimmt, wie es läuft. In deinem Leben, im Leben dieses Planeten und ich wünsche mir, im Leben der Gemeinde, Gott bestimmt, wie es läuft. Gott segne euch. Amen.